Deutschlandfunk Interview.
Und am Telefon ist nun Norbert Röttgen. Er ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages und gehört der CDU an. Guten Morgen, Herr Röttgen. Hallo, Herr Röttgen, können Sie mich hören?
Ja, guten Morgen.
Ich höre Sie. Das ist gut, wunderbar.
Guten Morgen, Frau Engels. Ja.
Aus aktuellem Anlass müssen wir rasch in die USA schauen, denn dort scheint sich ja ein veritabler Verfassungskonflikt anzubahnen. Das Weiße Haus will jetzt dem Kongress unter keinen Umständen helfen, Vorbereitungen für ein Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Trump zu treffen, das möglicherweise auch unter Inkaufnahme von Rechtsverstößen. Wie bedenklich ist die Situation?
Ja, ich glaube, dass man die Einschätzung von Ihnen teilen muss, dass das jetzt eine Verfassungskrise ist, die der Präsident der Vereinigten Staaten Trump auslöst. Der Präsident ist zwar mächtig nach dem Verfassungssystem in den USA, aber er steht nicht über dem Gesetz. Und Trump verhält sich so, dass er beansprucht, nicht dem Gesetz unterworfen zu sein. Und mit dieser Haltung löst er eine Verfassungskrise im Verhältnis zum Kongress aus. Das ist eine sehr, sehr ernste und neue Qualität jetzt.
Wie könnte so etwas ausgehen?
Das wird dann, glaube ich, wenn Trump dabei bleibt, was gut sein kann, zeigt es erstens, dass er ein Motiv hat, sich so zu verhalten. Und zweitens wird dann der Supreme Court, also das höchste Gericht, diesen Verfassungskonflikt entscheiden. Und da, glaube ich, hat dann wiederum der Kongress die stärkeren Karten, weil der Präsident dem Gesetz unterworfen ist. Also ich glaube, es wird jetzt ein Verfassungsgerichts-Auseinandersetzung werden.
Soweit zu den aktuellen Geschehnissen in Washington. Dann kommen wir jetzt auf das Thema zu sprechen, das wir eigentlich im Interview erörtern wollen, nämlich auf die türkische Führung, die heute früh noch einmal bekannt gegeben hat, dass ihre Vorbereitungen für einen Einmarsch in Nordsyrien abgeschlossen sind und hier ein Einmarsch unmittelbar bevorstünde. Rechnen Sie damit, dass die Türkei nun wirklich bald losschlägt?
Damit muss man rechnen. Erstens hat es ja schon zwei solcher Invasionen der Türkei 2016 und 2018 nach Syrien gegeben. Und zweitens ist weder die Türkei als Land noch Erdogan als Präsident. Sind das ein Land oder auch ein Präsident der leeren Ankündigungen? Man kann sich auf das, was die Türkei und Erdogan ankündigt, verlassen. Es ist mit dieser militärischen Invasion zu rechnen, definitiv.
Andererseits hat US-Präsident Trump ja gestern mit martialischen Worten angekündigt, er werde die Wirtschaft der Türkei total zerstören, sollte Ankara in Nordsyrien irgendetwas tun, was er als Tabu betrachtet. Zitat Ende. Wird sich da die Türkei nochmal besinnen?
Fakt ist wohl, dass Trump Erdogan grünes Licht gegeben hat für diese Invasion, die nun stattfinden wird. Und ich rechne fest damit, leider, dass sie stattfindet. Er hat die amerikanischen Truppen angewiesen, nicht einzugreifen, sich zurückzuziehen. Man kann weiter davon ausgehen, dass dies erneut geschehen ist gegen den Rat aus dem Pentagon, dem Verteidigungsministerium und dem Außenministerium. Das heißt, gegen den fachlichen Rat hat der Präsident so entschieden. Und jetzt irgendwie zu sagen, wenn die irgendwas tun, wozu ich ihnen gerade grünes Licht gegeben habe, es macht die Sache dann sozusagen widersprüchlich. Aber ich glaube, es ändert nichts daran, dass Trump seinen Kurs geändert hat. Es ist ja ein ganz langer Konflikt, man kann fast sagen jahrelang Konflikt zwischen Türkei und USA gewesen. Er ist eingeknickt, er hat einen Kurswechsel gemacht und die Türkei zögert nicht und hat nicht gezögert dann und wird nicht zögern, loszuschlagen.
Die Kurden in der Region sehen sich nun als die Verratenen an, denn gegen sie wird sich ja diese Militärintervention richten. Erwächst daraus möglicherweise eine weitere Radikalisierung in kurdischen Gruppen, die sich möglicherweise auch gegen westliche Kräfte generell richtet? Mit denen waren viele kurdische Gruppen ja bislang eng verbunden.
Die Kurden fühlen sich, die syrischen Kurden fühlen sich völlig zu Recht im Stich gelassen von den USA. Man kann aber auch sagen vom Westen. Sie haben den Krieg gegen den IS erfolgreich, aber mit einem beachtlichen Blutzoll geführt am Boden in der militärischen Kooperation mit den USA. Die Luftschläge ausgeführt haben, auch militärische Beratung geliefert haben. Das heißt, Sie haben mit Blut bezahlt und jetzt, wo ganz wesentlich der militärische Erfolg da ist, der IS aber natürlich nicht verschwunden ist, werden Sie fallen gelassen von den USA. Sie sind damit wirklich im Stich gelassen worden. Sie sagen selber, uns ist das Messer in den Rücken gestoßen worden, nachdem wir unsere Aufgabe erfüllt haben. Das werden Sie sich merken, das wird man sich in der Region merken. Aber die Kurden, das ist die Heimat der Kurden, wie sie sie beanspruchen. Und sie sehen sich jetzt unter Druck, neue Bündnispartner zu suchen. Da bietet sich Assad, der Staatsterrorist Assad, an. Das könnte die neue Koalition werden in der Not der Kurden. Und das zeigt nur, dass es weiter kompliziert und noch kriegerischer und militärischer wird.
Sie haben die Rolle von Assad schon eingebracht. Nehmen wir an, türkische Truppen besetzen tatsächlich syrisches Territorium, um dort auch zu bleiben. Was erwarten Sie für eine Reaktion der syrischen Führung und der Schutzmacht von Assad, Russland?
Also für Assad ist das eine willkommene Gelegenheit, seinen Einfluss noch weiter auszudehnen. Diesmal eben mit den syrischen Kurden. Für Russland ist es einerseits eine Situation, wo sich die Situation weiter destabilisiert zugunsten der Mehrung russischen Einflusses wegen des amerikanischen Falls. Putin muss im Grunde gar nichts tun und die Destabilisierung wird von anderen übernommen. Auf der anderen Seite kooperiert Russland sowohl mit dem Assad-Regime seit langem militärisch, der Assad-Truppen auf dem Boden, syrische Luftanschläge, das war in Aleppo so, das ist gerade wieder in Idlib so, der letzten großen Rebellenhochburg. Und auf der anderen Seite kooperiert Russland auch mit der Türkei. Das heißt, Russland kommt auch in eine schwierige Lage, sich zwischen diesen beiden Verbündeten hin und her zu manövrieren.
Und die EU und Deutschland bleiben in der Beobachterrolle ohne irgendwelche Mitsprache?
Sie sprechen das völlig zu Recht an. Ich finde, man darf und muss mit guten Gründen auch die Politik der USA kritisieren. Aber genauso gehört natürlich dazu auszusprechen, dass das neue Kapitel des Desasters, des jahrelangen Desasters des Syrienkriegs, auch ein Desaster europäischer Außenpolitik oder besser gesagt des europäischen Nichthandelns, der Nicht-Außenpolitik der Europäer ist. Das ist ein Desaster, dass wir mit zu verantworten haben, weil wir uns dort nicht engagieren, obwohl es ja unsere Interessen sind. Ich verlange ja gar nicht, dass wir sozusagen für andere etwas machen, sondern die Europäer, wir müssen, auch die Deutschen, die deutsche Außenpolitik, muss endlich verstehen, dass es um unsere europäischen Sicherheitsinteressen geht, die wir anderen überlassen, die mit unseren Interessen sehr schlecht umgehen. Das muss sich ändern und mindestens diese Erkenntnis muss ausgesprochen werden und dann Konsequenzen gezogen werden.
Ja, das sind dann genau die Fragen. Welche Konsequenzen, welche Strategie empfehlen Sie?
Also in Syrien selber sind durch europäisches, langes Nichthandeln für uns in dieser akuten Situation gar keine Möglichkeiten. Wir sind da gar nicht. Es sind ein paar, glaube ich, französische und britische Truppen dort auf in diesem Gebiet. Die müssen nun in der Konsequenz des amerikanischen Rückzugs werden die dort auch keine Rolle mehr haben. Aber in Syrien ist wenig zu machen. Ich glaube, wir müssen die Region im Ganzen anschauen. Eine der Staaten, die jetzt wieder durch diese Entscheidung wieder weiter destabilisiert werden, zu einem gewissen Stück ist Irak, denn die syrischen Kurden werden in das irakische Kurdistan manche dorthin fliehen. Auch das wird wieder dort Schwierigkeiten geben. Irak zum Beispiel ist ein Land, das gerade wieder in Unruhen verfällt, aber noch nicht verloren ist. Da müsste ein entscheidender Schwerpunkt gesetzt werden und wir müssten ein Handlungsformat finden. Ich finde, die E3, also Frankreich, Großbritannien, Deutschland, waren erfolgreich im Rahmen der Nuklearverhandlungen und sie sollten als ein solches Handlungsformat sich zusammenschließen und eine systematische Mittelostpolitik betreiben und mit ersten Schritten beginnen.
Experten erwarten im Fall einer türkischen Militäroffensive, dass einmal mehr Tausende von Menschen fliehen. Wie groß wird dann der Migrationsdruck auf EU und Deutschland? Was ist dann zu tun?
Ja, es werden dort infolge des Krieges auch wieder Menschen fliehen, kurdische Familien fliehen. Wie ich eben bereits anmerkte, könnte man damit rechnen, dass eine ganze Reihe von ihnen in den Irak, in die kurdischen Gebiete Iraks fliehen, wo gewissermaßen ihre Verwandten sind. Es kann auch zu anderen Fluchtbewegungen kommen. Andererseits wird übrigens Erdogan in dieses Gebiet syrische Flüchtlinge, die sich in der Türkei befinden, hinführen, um auch die Bevölkerung in diesem Gebiet zu verändern, also sozusagen die Kurden durch mit anderen Syrern nicht kurdischer Abstammungen zu besetzen. Auch das wird Bevölkerungspolitik von Erdogan sein. Die größte Fluchtbewegung aus der Region kann immer noch auch aus Idlib erfolgen, wo ich eben davon sprach, dass Assads Truppen und Russland gegen diese Region vorgehen, wo 3 Millionen Menschen leben, gegen das Interesse der Türkei wiederum. Also es ist ein großes Durcheinander. Und je mehr Militär, je mehr Krieg, desto mehr Flüchtlinge. Und der Hoffnungshafen der Sehnsüchte nach Sicherheit, nach einem sicheren Leben ist eben Europa.
Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Er gehört der CDU an. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr, Frau Engels.